Dich gerne noch beten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich und wir beten dich an. Du bist unser Herr und unser Gott. Du bist der Schöpfer Himmels und der Erden. Und wir danken dir, Herr, dass du dich über uns erbarmt hast. Herr, dass du zu uns gekommen bist, hast uns dein Wort gegeben. Und wir freuen uns darauf, dass wir es jetzt auch, ja, das schenkt du uns offene Herzen, offene Ohren, dass dein Wort in unser Herz fallen kann und uns verändern kann. Gib du auch Kurt Schneck die Kraft und die Weisheit, innerlich wie auch äußerlich. Und Herr, wir freuen uns auch auf das, was kommt, und wir beten für die, die jetzt wieder im Alltag sind, die zwei Wochen gehört haben, dass sie das Gehörte umsetzen können. Und jetzt bitten wir dich um deine Gegenwart. Du bist unser Herr und Gott, und dir allein wollen wir dienen. Amen.
So, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu der Bibelstunde heute Nachmittag. Es ist immer sehr beruhigend, wenn man herzlich auch empfangen wird. Es ist reine, schiere Nächstenliebe, wenn Schwester Friederike sich freut, dass ich da bin, kann sie sich ganz ihr Plan B sparen. Soll mich noch kurz vorstellen, die meisten kennen mich sowieso, ich bin in manchen Ecken schon bekannt fürs falsche Geld. Und ich bin Kurt Schneck, Baujahr 1950, Österreicher, genauer gesagt von Geburt her ein Oberösterreicher, das ist wichtig zu wissen und zu verstehen. Verheiratet mit meiner Frau Agnes, wir haben auch zwei, drei Kinder und, also gut, einigen wir uns auf drei. Seit 2015 bin ich im aktiven Unruhestand in Kärnten, lebt auf Burg Sternberg. Das gehört von Gott her zum Humor, mit dem er mein Leben da so ein bisschen auch begleitet hat. Ich komme ja so wie ein wenig einfühlsamer Pädagoge, das er mal gesagt hat, so aus dem sozialen Kohlenkübel. Man hätte mich gefunden, wie man Dreck von der Straße abkratzt. Der Humor Gottes ist gewesen, dass ich immer die meiste Zeit meines Lebens in Schlössern und auf Burgen zugebracht habe. Erst Schloss Klaus, dann Burg Klaus. Selbst das Kinderheim, wo ich war, das war schon Schloss Leonstein und jetzt mein Lebensabend in Burg Klaus oder Burg Sternberg, Gegend von Villach, wem das was sagt, in Kärnten. Ich war viele Jahre, Jahrzehnte eigentlich in Schloss Klaus im Dienst, in einer Missionsgemeinschaft und habe da eine ganze breite Palette von Tätigkeiten gehabt, dass ich einfach im Verkündigungsdienst hauptsächlich gewesen bin, viele Seminare, Tagungen, Freizeiten, Reisedienste, ja, Projekte begleitet in Rumänien und dann viele Studienreisen nach Israel, aber das wäre dann schon wieder eine andere Geschichte. Ich habe mir gedacht, als Einstieg auch für die Bibelwoche oder denn die dritte Woche vom Sommerbibelkurs, ein Lebensbild des Markus, so ein Porträt. Es ist diese Geschichte von Johannes Markus, eigentlich die Geschichte eines Spätentwicklers. So ein geistlicher Spätzünder, aber doch mit einem guten Ende. Und um das herauszufinden, müssen wir ein kleines Puzzle zusammensetzen. Wahrscheinlich das erste Mal stößt man auf Johannes Markus im Garten Gethsemane. Da stößt er zur Truppe der Jünger, aber sehr spät. Er kommt zu spät eigentlich, er hat zu lange zugewartet, zu lange auf dem Zaun gesessen, ist nicht in Nachfolge eingetreten, zu lange abgewartet. Aber da stößt er jetzt dazu, da war Markus 14, die Verse 51 bis 52, ein junger Mann, aber folgte ihm nach. Und er war mit einem Leinengewand bekleidet, auf der bloßen Haut. Sie griffen nach ihm, er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt davon. Und wenn sich diese Notiz nicht auf Markus beziehen sollte, dann ist sie eine Nebenbemerkung, die eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Oder es ist eben doch so, dass Markus sich mit dieser Notiz, die er nur von einem Augenzeugen stammen konnte, sich selbst in die Szene hineingezeichnet hat. Wenn man dann fragt, wie gelangt er schließlich zu Jesus, nun zunächst eigentlich gar nicht so richtig. Nicht im ersten Anlauf. Der war ja eigentlich auch mehr ein Weglaufen. Der Ölberg ist da hermetisch abgeriegelt. Irgendwie kommt er zwar durchs Gebüsch bis in die Nähe von Jesus, wird aber abgefangen. Und dann kann er, wie gesagt, mit knapper Not nur im Adamskostüm entkommen. Liegt schon eine erste kleine Lektion drin, wenn man die entscheidende Begegnung mit Jesus zu lange aufschiebt, dann kann das schiefgehen. Das nächste ist dann schon die Verhaftung, der Prozess, das Kreuz. Wie viele davon mitbekommen hat, wissen wir nicht. Aber 50 Tage später plus, da merkt er an veränderten Jüngern, dass die Sache im Letzten doch nicht schiefgegangen ist. Es tut sich etwas in seinem Haus, im Haus der Maria. Die gleichen Jünger, die ihren Herrn verraten haben, die treffen sich jetzt im Haus seiner Mutter Maria zum Gebet. Und da öffnet sich für ihn die Tür auch wieder. Er erfährt da, dass das ganze verwirrende Geschehen nicht umsonst war, es hatte Bedeutung. Gefangennahme, Kreuz Jesu, es hatte Sinn, es hat eine Botschaft, da ist etwas Umwälzendes passiert und damit kommt er in Berührung. Vielleicht spielt hier schon ein Stück weit die Begleitung und Fürsorge des Petrus eine gewisse Rolle. Der war oft in diesem Haus zu Gast und hat ihm geholfen, zum Glauben zu finden. Das Haus der Maria wird erwähnt später in der Apostelgeschichte, Kapitel 12, die Verse 12 bis 17 und so weiter. Als er, es war Petrus in dem Fall, sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Es dürfte ein wohlhabender Haushalt gewesen sein, vornehmes Haus, die haben eine Türdienerin. Das Haus hatte auf jeden Fall ein Außentor, einen Hof und dann erst kamen die eigentlichen Räumlichkeiten. Sonst waren viele Häuser, die haben nur aus einem Raum bestanden und von daher kriegen wir auch dieses Sprichwort her, dass man mit der Tür ins Haus fällt. Der Hintergrund ist, dass Petrus im Gefängnis gelandet war, dann hat ihn ein Engel befreit. In seiner Verwirrung geht er zum einzigen Platz in Jerusalem, wo er im Schlaf hinfindet, eben das Haus der Maria. Und da, als Petrus völlig verstört aus dem Gefängnis kommt, geht er mit traumwandlerischer Sicherheit zu seinen Leuten. Das ist dieses Haus, da wird das erwähnt, das ist der Zusammenhang. Wenn man ein bisschen hineinschaut in die Familie des Johannes Markus, dann war das eine Priesterfamilie. Der Onkel Barnabas ist Levit, so liest man es in Apostelgeschichte 4,36. Josef, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig. Der Vater dürfte verstorben gewesen sein, er wird zumindest nie erwähnt. Nur von der Mutter ist die Rede. Und in der damaligen gesellschaftlichen Situation konnte das wahrscheinlich nur eines bedeuten, der Vater lebte einfach nicht mehr. Dafür war die Mutter vielleicht doch recht bestimmend, eine Frau, die sich selber durchbringen musste, eine starke Frau. Und man kann das so sehen, das Ergebnis auch ein etwas verzärtelter, überbehüteter Sohn. Wir sehen in der Geschichte von Johannes Markus, dass er einige Männer braucht in seiner Entwicklung, bis er selber ein Mann wird. Er ist sicher irgendwie suchend gewesen, möchte fromm sein, hat aber geistlich so etwas wie eine Ladehemmung. Wie gesagt, Spätentwickler vom Naturell her, in seiner Reife vielleicht etwas verzögert, müsste in der damaligen Kultur schon selbstständig sein. Und vielleicht hat seine Verzögerung einen plausiblen Grund. Aus der Überlieferung wissen wir, dass dieser Sohn einer Priesterfamilie an einer Hand einen verkrüppelten Finger hatte. Und mit diesem körperlichen Gebrechen war er vom Priesteramt ausgeschlossen, disqualifiziert für den Tempeldienst. Das heißt, der Familienberuf war für ihn nicht erreichbar. Identität, Fragezeichen. Interessanterweise natürlich nimmt Jesus ihn, um durch ihn ein Evangelium schreiben zu lassen. Auch wieder eine schöne Wahrheit. Was für die Religion nicht gut genug ist, im Reich Gottes ist es allemal brauchbar. Unter der Liebe Christi spielt es keine Rolle. Aber es könnte sein, dass das in seiner normalen Entwicklung ihn etwas behindert hat, dass er nicht den Beruf ergreifen konnte, der in seiner Familie angemessen und eigentlich für ihn vorgesehen war. Man trat normalerweise in die Fußstapfen des Vaters und das war ihm verwehrt. Und als der Vater stirbt, bleibt, wie gesagt, nur seine etwas überbehütende Mutter. Nachfolge Jesu hat er probiert, kommt zu spät, scheitert zunächst. Aber wie gesagt, er hat diesen Vorteil, diesen gottesfürchtigen Hintergrund. Wichtige Figur, der gläubige Onkel Barnabas, Sohn des Trostes. Ganz bemerkenswerter Mann, dürfte auch schon länger zur Nachfolge dazugestoßen sein, wird von jedermann geliebt wegen seines gütigen Wesens, dürfte ein ganz großartiger Seelsorger gewesen sein. Und wo man diesem Mann im Neuen Testament begegnet, hat er immer gerade einen unter seinen Fittichen. Er war es, der den Saulus aus Tarsus geholt und in die Gemeinde in Antiochien gebracht hat. Interessant, gerade die zwei kriegen sich später kräftig in die Wolle, ausgerechnet wegen Johannes Markus. Bisschen Hintergrund zu dieser Sache und dann natürlich, was sich daraus ergibt. In Jerusalem ist bekannt gewesen, dass in Antiochien eine Gemeinde entstanden ist. Man nahm Kontakt auf, schickt den Barnabas hin. Barnabas kommt nach Antiochien, tröstet, stärkt die Gemeinde und merkt, ich brauche eigentlich ein Beiwagerli. Ich brauche einen zweiten Mann. Und macht sich auf die Suche nach Saulus. Den nimmt er mit nach Antiochien. Und dann erfahren sie in Antiochien, dass in der Zwischenzeit in Judäa eine Hungersnot unter den Christen ausgebrochen ist. Durch Verfolgung haben viele Haus und Hof verloren, stehen mittellos da. Und Barnabas sammelt daraufhin in den Gemeinden und um Antiochia für die Christen in Judäa, bringt die Gabe zusammen mit Saulus nach Jerusalem. Und als sie wieder zurückgehen nach Antiochia, nehmen sie dann den Johannes Markus mit. Und da fängt dann die erste Missionsreise an, Apostelgeschichte 12, 25. Barnabas und Paulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem die Gabe überbracht hatten, nahmen mit sich Johannes, der den Beinamen Markus hat. In Apostelgeschichte 13, die Verse 3 bis 5, man sendet sie aus. Die Reise führt von Seleucia nach Zypern in die Stadt Salamis. Und sie hatten auch Johannes als Gehilfen bei sich. Das Team dieser ersten Missionsreise zunächst. Wieder eine kleine interessante Lektion. Hier lernt man, wie man früher Pfarrer und Seelsorger ausgebildet hat. Man hat sie von der Pike auf angelernt. Man hat sie mit Erfahreneren zusammengespannt. Man hat den Nachwuchs einfach mitgenommen zu den Einsätzen. Und das war natürlich eine spannende Sache. Bei so einem Lehrer-Schüler-Verhältnis kam man sich recht nahe. Und wenn da einer nicht echt war, dann fiel das relativ schnell auf. Er hatte nichts zu sagen, nichts zu vermitteln. Umgekehrt heißt es gab keine untauglichen Lehrer, denn die hatten bald keine Schüler mehr. Dieser ganze akademische Lehrbetrieb, wie wir ihn heute kennen, wo wir Pfarrer und Pastoren ausbilden, fernab von Bewährung der tollen Theorien in der Praxis, das ist viel später erst entstanden. Damals war sofort klar, wenn ein Lehrer eine Niete war, die Praxis brachte es an den Tag, ob er wirklich zu vermitteln hatte oder eben nicht. Also Mission wurde nicht am grünen Tisch verhandelt, auch nicht in irgendwelchen Denkschriften besprochen, sondern ganz schlicht vor Ort praktiziert. Also, Markus ist auf dieser ersten Missionsreise dabei und er scheitert. Apostelgeschichte 13, Vers 13. Paulus aber und die um ihn waren, fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien, das ist schon Kleinasien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Apostelgeschichte 15, 37 bis 38. Barnabas, das ist bei der zweiten Reise dann schon, wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es überhaupt nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Tja, Johannes Markus ist noch nicht so richtig belastbar. Er ist gläubig, aber Mission, das hält er noch nicht durch. Schwierigkeiten und Verfolgungen um Christi willen, Anstrengungen und Gefahren und Reisen war damals gefährlich. Wilde, unwegsame Gegenden, unberechenbares Klima, Räuber, Wegelagerer. Das wird ihm alles zu viel und so macht er prompt schlapp, als es aus dem vertrauten Bereich Zypern, wo der Barnabas auch herkommt, hinausgeht. Und als es darüber hinausgeht, in Kleinasien trennt er sich von ihnen und kehrt zurück nach Jerusalem, wieder in seine Heimat, in sein Mutterhaus. Und wir haben in der Apostelgeschichte hier diesen spannenden Konflikt natürlich dann auch zwischen Barnabas und Paulus. Barnabas war ein Mann, der wollte dem Markus eine zweite Chance geben, wollte ihm Zeit lassen in seiner Entwicklung und wollte aus diesem vielleicht etwas verwöhnten oder schwächlichen Mamasöhnchen einen Mann machen, ihn im Glauben festigen, aber das brauchte eben Zeit. Und da mal weglaufen, scheitern und fallen, das ist bei ihm nicht so tragisch. Paulus sieht das anders. Er fühlt sich von Johannes Markus verlassen und verraten und kriegt sich so mit dem sanften, gütigen Barnabas kräftig in die Wolle. Übrigens auch wieder sowas, wie die Schrift sehr ehrlich ist. Keine verklärten Heldenfiguren, Heiligengestalten, 20 Zentimeter über dem Boden schwebend. Nein, es ist kein Heldenepos, die Schrift, wo nur von Siegen die Rede ist, nur eitel Wonne und Sonnenschein. Nein, mitten unter den Brüdern, im innersten Team auf einmal Streit so hart, dass sie nicht einmal ihren Weg gemeinsam weitergehen konnten. Und wenn man fragt, wer hat Recht von beiden? Beide haben Recht und beide haben Unrecht. Unrecht haben sie darin, dass sie keinen anderen Weg gefunden haben, als sich zu zanken und zu trennen. Eine geistliche Lösung des Konflikts können sie nicht finden. Paulus hat sicher Recht darin, dass er geahnt hat, dass die nächste Reise ebenfalls kein Honigschlecken werden würde. Schon auf der ersten Station der Reise landet er im Knast, ausgepeitscht, in den Stock gelegt. Er erlebt auch Wunder. Mit seinem neuen Gefährten Silas singt er um diese Zeit um Mitternacht wunderschön zum Lobe Gottes, löst mit seinem Lobpreis ein Erdbeben aus. Und so werden sie zwar wunderbar befreit, aber vielleicht für Johannes Markus wäre das nicht das Richtige gewesen. Ich kann ihn nicht brauchen für diese Reise. Wenn du ihn mitnehmen willst, sagt er dem Barnabas, dann nimm du ihn. Aber hier trennen sich dann unsere Wege. Barnabas hat aber auch recht. Denn er hat durchaus erkannt, dass in dem jungen Mann ein Potenzial ist. Es war nur noch nicht entwickelt. Und wohin geht dann der Barnabas mit Johannes Markus? Nach Zypern. Da kennt er sich aus. Das ist Home Ground, heimatlicher Boden. Da ist der Boden nicht so heiß. Übrigens, Jesus macht es oft auch so, er schickt die Jünger zuerst in die Heimatdörfer in Galiläa zum Evangelisieren. Der nächste Auftrag führt auch noch nicht an die Enden der Erde, sondern erst nach Jerusalem, dann Judäa und dann Samaria. Erste Schritte macht man immer am besten in vertrautem Gebiet. Der Nachbarschaft, die zucken vielleicht ein bisschen mit den Achseln, weil sie mit unserem neuen Vogel noch nicht so viel anfangen können, aber man kriegt auch nicht gleich Schläge und Dresche. Also aus allem, was Paulus wusste, die andere Reise, die wäre für Markus glatt zu viel gewesen und wäre spätestens da zusammengebrochen. Kurze Chronik, Paulus kommt in Philippi ins Gefängnis, Thessalonich haben sie einen Aufruhr, Beröa muss er flüchten, Athen ist eine einzige Pleite und erst in Korinth kann Paulus den ersten größeren Durchbruch verzeichnen, aber Korinth wiederum war ein Dreckloch und ob sich der liebe Johannes Markus da wohlgefühlt hätte? Paulus hatte recht, Barnabas liegt aber auch nicht so weit daneben. Denn wir haben ein Evangelium von Markus. Und was Barnabas dem Johannes Markus gewährt, ist eine nötige Schonzeit. Danach allerdings wird Johannes Markus der Reisebegleiter des Apostel Petrus. Wo genau Petrus unterwegs war, wissen wir nicht so wirklich. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. 1. Petrus 5, Vers 13. Wie gesagt, das ist ein fröhliches Puzzle. Man muss einige Stückchen zusammensetzen. Vielleicht ist Paulus oder wahrscheinlich sogar auch vor seinem gewaltsamen Ende schon in Rom gewesen. Babylon könnte ein Deckname für Rom sein, muss es aber nicht. Auch in Babylon gab es eine große jüdische Kolonie, am Euphrat eine sehr große Zahl von Juden. Gut möglich, dass Petrus, der sich vor allem um die Juden in der Diaspora kümmerte, dass er auch zu den Diaspora-Juden in Mesopotamien ging. Jedenfalls, und das ist das Entscheidende, in dieser Zeit, wo der Markus mit Petrus unterwegs ist, da entsteht das Material für das Markus-Evangelium. Im Markus-Evangelium sind die Predigten verarbeitet, die Petrus gehalten hat. Das heißt, wir bekommen hier die Dokumentation von einem Augen- und Ohrenzeugen. Wir werden es morgen noch einmal hören, aber es gibt ein interessantes Zitat von einem Bischof Papias, Bischof von Hierapolis, und der gibt eine Nachricht wieder, die er von einem Jünger Jesu erhalten hat. Und da schreibt der Markus, war ein Dolmetscher des Petrus und schrieb alles, dessen er sich erinnerte, genau auf. Nicht der Reihe nach, was von Christus gepredigt oder getan wurde. Er hatte den Herrn weder gehört noch begleitet, sondern später, wie gesagt, den Petrus, welcher seine Lehrvorträge nach den Bedürfnissen einrichtete, aber nicht, als hätte er die Reden des Herrn Schriftstellers zu ordnen. Markus beging keinen Fehler, indem er einiges so aufschrieb, wie er sich daran erinnerte. Er trug nur für eines Sorge, nichts von dem, was er gehört hatte, wegzulassen und nichts lügnerisch zu erfinden. Bekanntes Zitat, Stimme aus der Überlieferung, und es macht einfach ganz schlicht deutlich, Johannes Markus ist der Reisebegleiter von Petrus. Dolmetscher ist eigentlich keine gute Übersetzung, er ist ein Hermeneut, eigentlich einer, der das versucht zu ordnen und zu verstehen, was da Petrus gepredigt hat. Im Markus-Evangelium haben wir eigentlich ein Evangelium, das auf die Verkündigung des Petrus zurückgeht. Das heißt, Markus-Evangelium ist ein Evangelium, das auf eine gewisse Weise aus erster Hand kommt. Petrus, der Apostel, verkündigt Christus. Und Markus schreibt es auf, ordnet es ein Stück weit. Interessant ist hier eine Kleinigkeit. Die Ereignisse, die im Evangelien berichtet wird, das liegt inzwischen ein paar Jahre zurück. Aber in der Verkündigung leben sie weiter. Es wurde immer gepredigt über Christus. In der Verkündigung blieb die Botschaft vom Werk Jesu lebendig. Also keine langen Zeiten des Schweigens, keine Sache, die schlummert, bis irgendwer dann einmal anfängt, sich zu fragen, am Kopf zu kratzen und zu erinnern, das ist jetzt schon 30 Jahre aus, sollten wir nicht ein bisschen was aufschreiben? Wie war es denn? Was hat er denn gesagt, Jesus? Was hat er denn getan? Und weil es schon so lange zurückliegt, mischen sich dann Dichtung und Wahrheit. So sieht es heute moderne Theologie. Nein, es war so nicht. Im Markus-Evangelium eine sehr lebendige, echte Darstellung dessen, was Jesus tat und lehrte. Gewonnen aus der Verkündigung des Petrus und zusammengebaut. Aber damit ist der Weg noch nicht zu Ende. Wir sehen nämlich, dass Johannes Markus dann Begleiter des Paulus wird. Er hat sich geistlich so weit entwickelt, verlässlich und belastbar, dass Paulus ihn als Gesandten nach Kolosse schickt. In Kolosser 4, Vers 10, Markus, der Vetter des Barnabas, seinetwegen habt ihr schon Weisung empfangen, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Das Besondere an Kolosse ist eine Gemeinde, die Paulus noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen habe. Es war also eine schwierige Mission, mit der Markus beauftragt wird, aber Paulus traut es ihm zu, dass er in seinem Namen die Gemeinde aufsuchen kann und da ein paar Dinge klären und ordnen kann. Noch später sagt Paulus dann sogar über Johannes Markus, 2. Timotheus 4, Vers 11, Lukas ist allein bei mir, das ist die Gefangenschaft des Paulus in Rom, zweite Gefangenschaft. Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir, so schreibt er dem Timotheus, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Oha, ist eine spannende Sache. Zuerst der Auftrag in Kolosse und dann fast so etwas wie ein geistlicher Ritterschlag, wenn man so möchte. Nimm den Johannes Markus mit. Er ist nützlich zum Dienst. Das war wirklich was. Anerkennung von höchster Instanz. Geistliche Doktorwürde oder wie auch immer. Paulus, der zunächst nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte, sieht ihn jetzt als Teil seines engsten Teams. Jetzt ist er geworden, was er werden konnte. Er hat seine natürliche Veranlagung, eher weich und wenig belastbar, unter der sorgfältigen Seelsorge von drei großen Freunden überwunden. Zuerst kriegt er Zuwendung und Trost, Zeit sich zu entwickeln. Das ist Barnabas. Dann kriegt er einen geistlichen Lehrer, Vater und Erzieher, der einen die Wege führt, wo es dann schon etwas rauer und verbindlicher zugeht. Petrus. Und dann steht er auf eigenen Füßen, trägt selber Verantwortung und das ist dann Paulus, der in seinem Leben auch nochmal wichtig wird. Wieder Stimme der Überlieferung. Der Überlieferung nach wird Markus dann noch von Petrus und oder Paulus nach Ägypten geschickt. Und Markus soll dort dann die Gemeinde von Alexandria gegründet haben. Jetzt steht er endgültig auf eigenen Füßen. Seine Lehrer sind bereits tot oder im Gefängnis und sie kommen nicht mehr raus. Markus gründet die Gemeinde in Alexandria, wird ihr Vorsteher. Das Mamasöhnchen hat Führungsqualität gelernt, ist zu einer Führungspersönlichkeit geworden. Lehrer, Prediger, Vorsteher, Seelsorger einer Gemeinde in einer Weltstadt. Im Jahr 68 stirbt er dann den Märtyrertod. Der Mann, den man nur anzuhusten brauchte und dann sofort zurückläuft zur Mama, der geht jetzt in der Kraft Jesu auch den letzten Weg zu Ende. Er wird in Alexandria beigesetzt. Später kommen dann venezianische Kaufleute, die viel von Reliquien halten. Und sie haben seine Knochen geklaut und nach Venedig gebracht, dort begraben. Und darüber wurde dann der Markusdom gebaut. Nicht, die haben gedacht, also die Knochen haben bestimmt so viel Kraft wie zu der Zeit, als der Kerl noch lebendig war. Aber das ist dann schon Überlieferung, wo ich sage, gut, lassen wir das. Aber so war es wohl, irgendeine Erklärung muss geben. Ich schließe mit ein paar Ableitungen für uns. Es ist im Grunde ein wunderschönes Leben. Und vielleicht ist mancher, der sich da drin wiederfindet, etwas zart beseitet, verwöhnt. Da war eine zu gut funktionierende, überbeschützende Mutter. Und da können sich manchmal Söhne nicht so recht entwickeln. Ich finde diese Biografie des Johannes Markus unheimlich ermutigend. Aus jedem Leben kann etwas werden. Und so hat er eine Stimme bekommen, die durch 2000 Jahre hindurch die frohe Botschaft verkündigt. Und immer noch kommen Leute durch dieses Wort zum Glauben. Und er ist ein Gehilfe des Evangeliums geworden. Er ist mir nützlich, schreibt Paulus. Der Sohn aus vornehmem Haus sieht nur noch ein Ziel und einen Sinn in seinem Leben. Knecht Gottes zu sein, so nachzufolgen, dass Gott ihn brauchen kann und Gott gebraucht ihn wirklich. Und ihn, der ein Spätentwickler ist, zunächst zu spät schaltet, zu früh davonläuft, weil es brenzlig geworden ist, gehandicapt ist, als Versager gilt und von sich selber vielleicht auch nicht viel hält. Vor Gott und für Gott ist er genau richtig. Nicht die Art von Mensch, die mit ihrer Größe Gott auch ganz leicht im Weg stehen können. Aber unter der Fürsorge Gottes wird er zu einem Mann, auf den schließlich Verlass ist. Es ist ermutigend, dass die Schrift nicht nur Senkrechtstarter vor die Augen stellt, sondern durchaus auch Leute, die ihre Zeit gebraucht haben, die Mist gebaut haben und am Ende wird doch etwas aus ihnen. Ein sehr tröstliches Lebensbild. Spannend, dass die menschlich gesehen gar nicht die großen Giganten sind, dass die auch zu großen Männern Gottes werden. Und es zeigt nur eins, es kommt auf uns gar nicht so sehr an. Und das Geheimnis, das diese Menschen begreifen, mit mir ist nichts los. Aber Gott kann etwas aus mir machen. Wenn jemand endlich einmal seinen Bankrott anmeldet, dann kann Gott anfangen, an ihm zu arbeiten. Manche müssen da erst einmal lange Wege gehen. Sie sind zu groß. Andere haben es leichter, mit ihnen ist von vornherein nicht viel los. Aber aus jedem kann etwas werden, weil Gott etwas aus ihm machen kann. Und so lebt auch ein Markus zur Ehre Gottes. Nicht, weil er mit seiner Untauglichkeit bei sich bleibt, sondern alles, was er hat und nicht hat, ist und nicht ist, Vermögen und Unvermögen, weil er das alles in die Hände Gottes gibt. Und der kann etwas aus ihm machen. Und so ist er am Ende nützlich, brauchbar, belastbar. Und schön ist dann auch, dass man sich nicht alleine durchwursteln muss zu irgendwas. Die waren immer irgendwie füreinander da. Und selbst wenn es nur darum ging, dass einer ihn an den Nächsten weitergereicht hat und der wieder an den Nächsten. Gemeinschaft vom Feinsten. Man hat sich geholfen beim Wachsen, hat sich geholfen, dass Christus entdeckt wird im Leben und dass Christus in diesem Leben dann etwas machen kann. Aber wie gesagt, die wichtigste Sache, nicht meine Fähigkeiten und meine Fertigkeiten, sondern vor allem meine Verfügbarkeit, die zählt allein. Ich möchte hier mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du immer wieder auch uns Menschen vor Augen stellst, die nach weltlichen Maßstäben vielleicht nie aus den Startlöchern kommen würden. Und trotzdem, du ziehst sie zu dir, entwickelst sie. Und auch wenn wir scheitern und fallen zwischendrin, du gibst nicht auf. Und du ziehst deine Hand nicht von uns ab. Gehst geduldig den Weg mit uns weiter. Danken dir für diese Art des Umgehens mit uns und dass am Ende etwas herauskommen kann. Ein Leben zum Lob deiner Ehre und Herrlichkeit. Amen.